Eigentlich wollte ich das ja sagen. Ja, der Herr ist auferstanden. Vielleicht können wir das nochmal gemeinsam tun. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt klappt es natürlich auch gleich beim ersten Mal richtig. Bevor ich beginne, möchte ich noch ganz kurz was nochmal zu diesen Heftchen hier sagen. Das letzte Mal, wie ich hier vorne gestanden bin, sagte ich ja, es gibt genug Heftchen zum Mitnehmen. Das war dieses Ostertraktat, was man mitnehmen konnte und verteilen konnte. Und wir hatten 150 Stück. Und ich darf euch freudig mitteilen, es wurden 148 verteilt. Das kann ich deswegen so genau sagen, weil genau noch zwei Stück übrig sind. Jetzt bleibt es natürlich auch, dass wir dafür beten, dass doch der Herr die Frucht aufgehen lässt, dass die Leute, die diese Heftchen bekommen haben, sie auch lesen und entsprechend da das Werk Gottes auch vorangeht, dass Menschen zu Christus finden dürfen. Denn es gibt nichts Größeres im Leben, als Christus zu finden und von ihm gefunden zu werden. Und wer es noch nicht hat, es sind noch zwei Stück da. Ich lege sie da hin. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, kann jemand mitnehmen. Aber auch hinten beim Helmut am Büchertisch sind noch so viele Traktate da, die sich um das Osterthema drehen, die um die Auferstehung gehen, um das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Bedient euch dort. Es wäre schade, wenn sie wieder für ein Jahr in die Kiste wandern. Es ist noch die nächsten Tage die Möglichkeit und auch die Zeit, hier dem einen oder anderen, wo man vielleicht hinkommt, noch was mitzugeben. Und ja, diese Möglichkeit sollten wir unbedingt ergreifen. Den Text, den ich heute ausgesucht habe, ich wurde ja darum gebeten, bitte einen Text, der sich um die Auferstehung, geht. Und dann später wurde der Wunsch noch sogar etwas herabgesetzt. Bitte sag wenigstens einmal das Wort Auferstehung in deiner Predigt. Nein, es wird öfter sein. Die Auferstehung, sie ist zentral. Ein zentraler Punkt im Evangelium und wir kommen um diesen Punkt nicht herum. Wir müssen uns diesem Punkt immer wieder neu auch stellen. Und deswegen auch der Text heute ist Lukas 24, wo es um die Auferstehung geht. Und ich lese uns von Vers 1 bis Vers 10. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab, brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Apostel sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Soweit der Text. Dieser Text, er hat mich in der Vorbereitung vor eine große Herausforderung gestellt. Ich hatte diese Predigt, ich hatte sie schon vor 4 Wochen vorbereitet. Und als ich sie mir dann gestern nochmal ansah, dachte ich mir, das kannst du alles nicht so lassen. Du musst das alles anders machen, du musst das alles umschreiben. Also habe ich mir die Arbeit gemacht und habe das nochmal komplett umgearbeitet. Die Gliederung, einige Punkte rausgenommen, andere dazugenommen, wie man es halt so tut. Und auch heute Morgen saß ich noch einige Zeit daran. Und meine Frau, sie kam dann runter und sie sah mich dort sitzen und sie sagte, Jürgen, jetzt bist du immer noch da dran. Was schreibst du da alles auf? Willst du die Leute totpredigen? Und ich musste ein wenig schmunzeln. Eine Predigt, die um die Auferstehung geht und ich soll jemanden totpredigen? Wie passt das zusammen? Aber das passt zusammen, liebe Geschwister. Das passt zusammen. Denn es ist wirklich mein Ziel, euch heute Morgen tot zu predigen. Nicht erschrecken, ihr werdet alle diesen Raum verlassen, lebend, so der Herr will. Aber mein Ziel ist es wirklich, euch ja, tot zu predigen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Bibel, sie gibt uns zwei Gesetzmäßigkeiten. Zwei Gesetzmäßigkeiten. Die erste Gesetzmäßigkeit ist, alles, was nicht aus Christus kommt, ist tot. Und alles, was aus Christus kommt, ist tot und wird leben oder kommt zum Leben. Das sind die zwei Gesetzmäßigkeiten. Und wo finden wir die? Wir finden sie zum Beispiel im Römerbrief, im Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und diese zwei Gesetzmäßigkeiten, sie gehen durch unser ganzes Leben. Ja, sie sind sogar hier. Du kannst ja, in diesen Gottesdienst kommen und es kann ein toter Gottesdienst sein, weil er nicht in Christus stattfindet, weil er nicht der Mittelpunkt wäre. Oder du kannst einen Tag verbringen in deinem Leben an Christus vorbei. Und ich kann dir sagen, dieser Tag, er wird ein toter Tag sein, von dem nichts bleiben wird. Du kannst ein Leben an Christus vorbeiführen. Du lebst, aber eigentlich ist es ein totes Leben, weil Christus nicht in diesem Leben ist. Und deswegen ist diese Gesetzmäßigkeit, sie ist so wichtig. Und wenn wir zu diesem Text jetzt zurückkehren, den ich vorgelesen habe, im Lukas 24, da sehen wir diese trauernde Gruppe, ja, die zu dem Grab geht. Und der Thomas, der hat es gerade eben ganz anders vorgelesen aus dem Matthäusevangelium. Aber ich will nur vorweg sagen, diese Stelle, sie widerspricht sich nicht, sondern wenn ihr genau hinschaut, sie ergänzt sich. Und wenn jemand Fragen hat, der darf gerne da auch im Nachhinein noch auf mich zukommen. Aber sie ergänzen sich, sie widersprechen sich nicht. Und diese trauernde Gruppe, ja, sie gehen dort zu diesem Grab hin. Es ist die Maria Magdalena, die Johanna und ja, die Maria, die Mutter des Jakobus, die die Kreuzigung miterlebt haben, die dem Tod ins Angesicht gesehen haben, die mitbekommen haben, wie er begraben wurde. Ja, sie stehen früh am Morgen auf, sie nutzen die erste Möglichkeit nach dem Sabbat und sie gehen zum Grab, haben Salben vorbereitet für die Balsamierung und sie kommen dort an, vielleicht voller Schmerz. Ja, sie kommen dort an, um ja, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Aber der Stein, er wurde weggerollt. Ein riesiger Stein. Und wie sie hineinkommen in das Grab, finden sie es leer. Da ist niemand. Und das trifft sie völlig unerwartet, denn wir lesen, dass sie ratlos waren. Sie wussten sich keinen Reim darauf. Es war für sie nicht zum Zusammenkriegen. Wieso ist dieses Grab leer? Und das sind diese zwei Engel und eine Frage, eine zentrale Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Und heute Morgen wollen wir zusammen genau über diese Frage nachdenken. Denn diese Frage, sie birgt ja zwei Punkte in sich. Und das soll auch die Gliederung für meine Predigt sein. Der erste Punkt ist die Frage, sie ist ein Vorwurf. Und der zweite Punkt, die Frage, sie gibt Hoffnung. Vorwurf. Ja, der Vorwurf war ja eigentlich, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja, weshalb kommt ihr überhaupt hierher? Was wollt ihr hier? Jesus hatte ja doch von seinen Leiden und Sterben mehrmals vorausgesagt oder mehrmals angekündigt. Das lesen wir in Matthäus 16, Matthäus 17 und auch in Matthäus 20, wo er immer wieder sagt, ja, dass er überliefert werden wird, wo er beschreibt, dass er ja sterben wird und dass er auch auferstehen wird, und zwar am dritten Tage. Er sagt es ihnen ganz genau. Und deswegen ist dieser Vorwurf, er ist absolut berechtigt. Denn hier suchten sie einen Toten. Und hätten sie an die Auferstehung geglaubt, hätten sie zugehört, sie wären doch niemals zum Grab gelaufen. Sie hätten einfach nur zuhören müssen, oder? Haben sie weggehört oder was ist passiert? Warum sind sie trotzdem zum Grab gekommen? Sie haben gehört und haben doch nicht gehört, weil sie haben das Gehörte nicht im Glauben verwahrt. Nein, sie erinnerten sich nicht einmal mehr daran. Die Engel, sie müssen sie erinnern. Sie müssen genau ihnen sagen, was er gesagt hatte. Im Vers 6 sagen sie, denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Er muss in die Hände sündiger Menschen fallen. Denn nur verdorbene, sündige Menschen sind fähig, einen Gerechten zu kreuzigen. Er muss gekreuzigt werden, denn er muss für die verlorenen Sünder, für diese sündigen Menschen sterben. Und er muss auferstehen, das steht im gleichen Kontext hier. Denn die Auferstehung, sie ist fundamental. Denn wer nicht an die Auferstehung glaubt, er revidiert damit wichtige und große Aussagen über Jesus Christus. Heißt es denn nicht im Psalm 16, Vers 10? Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht? Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, würde das nichts anderes heißen als das, dass er ein Sünder wäre wie du und ich. Ein ganz normaler Mensch, der gestorben ist, ja, ist schade um ihn und jetzt ist er begraben und dort bleibt er. Aber er ist der Gerechte, er ist der Gerechte Gottes. Und dieser Gerechte, er wird die Verwesung nicht sehen, weil er gerecht ist. Denn nur ein Gerechter kann wieder auferstehen. Und das Zweite, ja, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre sein Opfer wertlos. Johannes 11, Vers 25 heißt es doch, da sagt Jesus über sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, ja, der sogar von sich selber sagt, dass er die Auferstehung selbst in Person ist, dann wäre er nicht Gott. Denn nur Gott selbst, der Schöpfer der Welt, er kann für die Sünde der Welt bezahlen. Und dies, die Auferstehung, sie beweist, dass er der Schöpfer der Welt ist, dass er Gott ist und dass er lebt. Und dass dieses Opfer angenommen worden ist vom Vater. Die personifizierte Auferstehung. Und nun stellen die Engel ja die Frage, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und diese Frage, sie könnte auch an uns gerichtet sein. Denn sie ist an all diejenigen gestellt worden, die vielleicht christliche Verhaltensmerkmale haben, vielleicht aus ihrem Elternhaus, die christlich erzogen wurden, aber denen doch das Wichtigste fehlt. Sie ist an die gestellt worden, bei denen der Besuch der Gemeinde zwar üblich ist, aber auch nicht mehr ist als eine gute Angewohnheit. Denn es gibt Personen, auch hier bei uns, die kommen. Die kommen zum Gottesdienst, sie kommen in die Gemeinde, aber sie sind ebenso wie die Frauen zu einem leeren Grab, zu einem Toten, ja, kommen sie zu einem toten Gottesdienst, weil Christus nicht in ihnen lebt. Sie sind von ihrer Sünde ja nicht überführt. Es hat sich in ihrem Leben nichts geändert. Sie führen vielleicht einen christlichen Lebensstil mit gewissen Regeln und Vorschriften. Und doch haben sie keine lebendige Verbindung zu dem Auferstandenen. Ja, er ist vielleicht abstrakt und unnahbar für sie geblieben. Sie sind nie zu dem Lebendigen gekommen. Ihr Leben, es ist nicht vom Glauben erfüllt. Sie haben eine Christlichkeit an sich, aber den Christus, den Auferstandenen, haben sie nicht in sich. Und genau an diesem Punkt waren die Frauen auch. Sie kannten Jesus, aber doch nur auf eine menschliche Weise. Sie hatten von Jesus gehört, aber das Gehörte, ja, die Botschaft, sie hatte sich nicht mit Glauben verbunden. Und deswegen suchten sie nicht nach einem lebendigen Christus, sondern sie gingen zu einem Grab. Sie suchten den Toten. Sie suchten einen Toten bei den Toten. Und merkten nicht, dass sie eigentlich selber auch geistig tot waren. Denn sie waren unempfänglich für Gottes Wort. Unempfänglich für sein Leben. Vielleicht sind auch hier unter uns welche, die diesen Tod haben. Die ja noch nicht empfangen haben. Dann mögen sie doch heute Morgen ja diese Botschaft hören und glauben. Denn wer dieser Botschaft nicht glaubt, wer diese Botschaft nicht im Herzen trägt, der ist wie diese Frauen. Denn sie taten ja auch Werke. Sie wollten ja Jesus auch etwas Gutes tun. Sie sind sogar am frühen Morgen aufgestanden, ganz in der Früh. Und sie brachten wohlriechende Salben mit. Die haben sie bestimmt vorher, steht ja auch da, haben sie sie angerührt. Gemischt. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie sie das machen. Sie wollten doch Jesus dienen. Das war doch eine schöne Geste, oder? Aber wir sehen, diese Geste, sie genügt nicht. Denn wenn Jesus Christus nicht als der Lebendige bei dir ist, dann tust du vielleicht Werke, aber es sind tote Werke. Denken wir doch an die Regel, die ich am Anfang gesagt habe, an diese Gesetzmäßigkeit. Alles, was nicht aus Christus kommt, ist tot. Und so sind diese Werke, die diese Frauen getan haben, dieser gut gemeinte Vorsatz, nicht mehr wie ein Werk des Todes, das nicht bleibt. Sie sind so verstockt, dass sie nicht einmal erkennen, wie sie ins Grab hineinkommen, ja, was passiert ist. Sie glauben nicht. Es ist nur eine Hülse, eine hohle Hülse übrig, denn sie haben nicht den Auferstandenen, nur Ratlosigkeit, Trauer, aber kein Glaube. Und doch sagen die Engel zu ihnen, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht in den Tod bei den Toten. Und auch Jesus Christus, er ist nicht bei toten Dingen. Er ist nicht hier in Gegenständen, in diesem Gebäude oder in irgendwelchen Handlungen, die du vielleicht tust, wo du glaubst, das ist fromm. Sondern er ist lebendig. Es ist der Auferstandene. Er ist eine Person. Er ist der Sohn Gottes, der Herrscher über allem, wie wir es vorhin im Lied gehört haben. Deswegen meine Frage an dich: Was suchst du? Warum bist du hier? Warum sitzt du hier heute Morgen? Sitzt du vielleicht hier, weil deine Familie dich hergezerrt hat und du es über dich ergehen lassen musst? Dann bist du wie diese Frauen. Ja, du tust einen toten Dienst. So, lass dich doch auffordern, komme zu diesem Lebendigen, zu dem Christus. Leg diesen Lebensstil ab, sondern mach es lebendig, indem Jesus Christus in dein Leben kommt, der lebendige Gott. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Punkt. In der Frage, die die Engel gestellt haben, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Denn ja, sie sagen, er lebt. Das verpacken sie ja in diese Frage hinein. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Und du? Was ist mit dir? Hat er aus dir schon ein lebendiges Kind Gottes gemacht? Petrus schreibt das so schön im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt spitzt die Ohren. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Hoffnung, die darin liegt in dieser Frage. Die Hoffnung, ja, diese Gewissheit. Hoffnung ist nicht etwas, wo man glaubt, oh, es könnte, hoffentlich ist es so. Nein, Hoffnung in der Bibel ist mit einer festen Gewissheit verbunden, die in die Zukunft ausgerichtet ist. Er ist lebendig und lebendig heißt, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung, ja, die eine Lebensrealität ist, Hoffnung, die Gewissheit ist, Hoffnung, die ein Lebensquell ist. Und das wirkt, das verändert, das macht dein Leben. Ja, es bringt dein Leben von einem toten Dienst, von einem toten Dasein in ein lebendiges Dasein über. Eine lebendige Hoffnung heißt es, durch die Auferstehung Jesu Christi. Und Paulus, er beschreibt das so schön, wie er ja, Gnade gegen Gesetz aufwiegt im Galaterbrief, im 2. Kapitel, im Vers 20. Da beschreibt er seinen Zustand. Und ach, möge doch dein Zustand auch dieser sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt er dort. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin gekreuzigt, sagt Paulus. Mein sündiges Ich, die schwere Schuld, die ich gegen Gott auf mich geladen habe, indem ich ihn weder gelobt, gepriesen, an ihn gedacht habe, indem ich alle Gebote missachtet habe, indem ich ein Leben in Schmutz, Schande und Sünde geführt habe. Ja, es ist gekreuzigt. Nicht, weil ich gekreuzigt wurde, sondern weil er gekreuzigt wurde und ich in ihm. Mein eigenes Streben, das nie Gottes Ehre gesucht hat, es wurde hingerichtet. Mein altes Ich, mein altes Wesen, meine alte Natur, ach, sie ist fort, denn Christus, er hat sie mit sich gekreuzigt. Und nun ist es tot und bleibt tot. Und das, liebe Geschwister, es ist eine Tatsache. Und wohl dem, der heute Morgen das sagen kann. Denn die zweite Gesetzmäßigkeit, die ich ja sagte, ist, alles, was aus Christus kommt, ja, was in ihm gestorben ist und in ihm lebt, ja, das bleibt. Das bleibt bestehen. Und nun hören wir in diesem Wort, ja, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und Jesus, er nimmt die Gläubigen mit sich hinein in seine eigene Kreuzigung, in seinen eigenen Tod. Und er löst unser Leben völlig auf in seins, sodass nur noch sein Leben übrig bleibt. Denn er sagt ja weiter in diesem Vers 20 im Galaterbrief, aber nicht mehr lebe ich selbst. Nicht mehr lebe ich selbst. Das Leben, es dreht sich nicht mehr um mich selbst, sondern Christus, er lebt in mir. Ich lebe nicht mehr mich selbst. Mein eigenes Leben, meine Vorstellungen, meine eigene Herrlichkeit, die ich vielleicht versucht habe aufzurichten, mein toter Gottesdienst, den ich vielleicht vorher hatte, ja, er ist nicht mehr da, sondern ich lebe ein lebendiges Leben, weil der Christus lebendig ist. Ich bin vom Tod auferstanden ins Leben hinein, in Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also hier auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Was bedeutet es eigentlich, im Glauben zu leben? Ja, man sagt ja immer, man soll im Glauben leben, man soll im Glauben wachsen, aber wie kann man das verstehen? Wenn wir uns den Römerbrief anschauen, im Kapitel 10, Vers 17, da finden wir eine sehr interessante und sehr wichtige Stelle dazu, was es heißt, im Glauben zu leben. Da wird uns der Ursprung des Glaubens wird uns dort vor Augen gestellt. Da heißt es, demnach aber kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also die Quelle des Glaubens ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Da kommt der Glaube her. Da wird er gezeugt in dir aus der Verkündigung. Das kann die Bibel sein, das kann ein Prediger sein, der zu dir gesprochen hat. Das kann jemand sein, der dir von Jesus weitererzählt hat. Aber der Glaube, er kommt aus Gottes Wort, aus der Verkündigung seiner selbst. Also heißt das nichts anderes, im Glauben zu leben, als dem Wort Gottes, den Zusagen Gottes Vertrauen zu schenken und sie als Wahrheit anzunehmen. Und deswegen haben wir heute Morgen auch alle einstimmig gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Warum? Weil es sein Wort sagt. Und deswegen können wir auch im Glauben wachsen, weil wenn wir die Bibel lesen und in Erkenntnis zunehmen, dann wachsen wir im Glauben. Nichts anderes ist damit gemeint. Und im Glauben leben heißt, den Aussagen der Heiligen Schrift, den Aussagen Gottes Glauben und Vertrauen zu schenken, sein Leben darauf zu gründen und zu sagen, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt in mir. Die Frauen, sie kamen zum Grab, aber nicht, weil sie dem Wort Jesu geglaubt haben, sondern weil sie dem Wort Jesus nicht geglaubt haben. Denn er hatte ja vorher gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Aber sie haben nicht geglaubt. Und deswegen war ihr Werk ein Werk des Unglaubens, ein totes Werk. Und so sind alle Dinge, die wir in unserem Leben tun, die wir nicht im Glauben tun, es sind tote Werke. Das kann für Wiedergeborene sein, für Gläubige sein, aber vor allem auch für die Jesus Christus nicht haben, die ihm nicht glauben, die sagen, das ist alles Nonsens, das hat für mich keine Bedeutung. Sie führen ein Leben im Unglauben. Sie führen ein Leben, das tot ist. Und das Schreckliche ist, nach diesem Leben wird der Tod weitergehen. Denn wir werden ja nach dem Glauben ja auch beurteilt. Und wenn kein Glaube zu finden ist, dann wirst du selber für deine Sünden gerade stehen. Und dann heißt es nur hinaus mit ihm in die tiefe Finsternis. Also die Frage heute Morgen, was suchst du? Was suchst du? Paulus hat er hat etwas Ähnliches auch geschrieben mit diesem Suchen. Und zwar im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Was suchst du? Bist du heute Morgen hierher gekommen, weil der Christus lebt, weil er auch hier in dir lebt? Wenn das nicht so ist, dann lass dich heute Morgen einladen dazu. Komme zu dem Lebendigen und er macht dein Leben neu, denn er wird das Alte mit sich kreuzigen. Und er wird dir ein neues Leben schenken, weil er aus dem Grab auferstanden ist. Und wer mit Christus auferweckt worden ist, der suche doch bitte nach dem, was droben ist. Er suche doch bitte nicht nach toten Dingen. Er suche doch bitte nicht nach Dingen, die nicht aus Gott kommen. Er hat doch bitte sein Interesse an diesen herrlichen Dingen, die Herrlichkeit sind, die Ewigkeit sind, die Christus sind, ausgerichtet. Ja, er möge doch einen Blick auch haben für diese verlorene Welt und ihre Interessen beurteilen können und sagen, es sind tote Dinge um mich herum. Und ich habe schon von vielen gehört, die aus frommen Häusern kommen. Ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber das sagt man mal so salopp daher, oder? Aber hat dies wirklich auch Auswirkungen? Bist du wirklich auch mit Christus gestorben? Bist du wirklich mit Christus gestorben? Oder suchst du noch das, was drunten ist? Es hat herrliche Auswirkungen, ja, wenn wir mit Christus gestorben sind. Dann ist dein Leben nicht nur eine Floskel, dein Glauben nicht nur eine Floskel. Ja, dann lebst du nämlich nicht mehr dich selbst. Und dein Gewissen, es ist rein, wenn Christus, er hat dich neu gemacht. Auch bei den Frauen hatte diese Botschaft der Engel, sie hatte Auswirkungen. Sie hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Nichts blieb nach dieser Begegnung so, wie es vorher war. Denn wir lesen dann, wenn wir zurückkehren zu unserem Text, im Lukas 24, Vers 9, da lesen wir, dass sie vom Grab weggegangen sind. Sie sind zurückgekehrt. Ja? Sie sind zu den Jüngern gegangen. Und sie haben den Elfen verkündigt und allen übrigen, was sie dort gesehen haben. Und plötzlich spielten die Salben, die sie angerührt haben, sie spielten keine Rolle mehr, oder? Plötzlich war die Trauer verschwunden, die Tränen getrocknet. Freude war da, denn sie gingen weg von diesem Ort des Todes. Und die Trauer, musste der Freude weichen. Und nun hatten sie diese wunderbare Botschaft, diese freudige Botschaft, die ihnen die Engel auch mitgegeben hatten. Denn die Engel sagten ja, er ist nicht hier, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dieser Glaube an Jesus Christus, er verändert unser ganzes Leben. Und ich habe wohl nirgends gelesen, dass sie nochmal zu diesem Grab zurückgekehrt sind. Und dieses Bekennen, diese Botschaft weitergeben, das ist ein Beweis für Glauben. Und wenn du dir vielleicht nicht sicher bist, es wird ja oft immer gesagt, ja, wer weiß, ob dieser oder jener vielleicht gläubig ist. Wer weiß, Und man versucht, so eine Ferndiagnose vielleicht zu stellen. Die Frage, ob jemand gläubig ist oder nicht, das auch zu hinterfragen, es ist wichtig. Denn es könnte ja wirklich sein, dass jemand nicht gläubig ist. Aber ich möchte heute Morgen auch zu diesen beunruhigten Seelen sprechen, die vielleicht Zweifel haben, die sich vielleicht nicht sicher sind, ob ihre Bekehrung damals an diesem Ort, wo sie waren, ob sie echt war oder nicht, die immer wieder von Selbstzweifel geplagt sind. Und denen möchte ich heute Morgen eine Stelle zurufen, auch wieder aus dem Römerbrief. Und diese Stelle, sie ist wichtig. Schlagt sie auf, wenn ihr eine Bibel vor euch habt. Markiert sie euch. Da schreibt Paulus, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und das Merkmal eines Gläubigen ist, dass er seinen Herrn bekennt. Ich rede jetzt nicht davon, von der Situation, wo du vielleicht mal zu feige warst, ja, hier Stellung zu beziehen. Aber generell ist es so, ein Gläubiger, er redet über seinen Herrn. Er bekennt seinen Herrn. Und das ist ein Merkmal für Glauben. Und wenn du vielleicht Zweifel hast, aber du kannst dich erinnern, ich habe ihn doch bekannt und ich glaube mit meinem Herzen, ich will ihm doch gehören, ja, dann darfst du diese Stelle für dich heute in Anspruch nehmen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn er ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Tja, wir kommen zum Ende. Ich möchte uns zum Schluss nochmal die Stelle aus Römer 6 vorlesen. Die ist so schön. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Alles, was nicht aus Jesus Christus kommt, ist tot. Alles, was in Christus gestorben und auferweckt worden ist, lebt. Mögen wir das durch unser Leben hindurchziehen. Diese zwei Gesetzmäßigkeiten, prüfen wir unsere Handlungen, prüfen wir unsere Motive. Warum bist du hier? Was suchst du? Was möchtest du? Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich wollte unter euch nichts anderes wissen lassen als Christus und den als gekreuzigt. Amen.